Ja, hallo?
Ja, hier ist Opa.
Oh, hallo, Opa.
Du, ich habe mich eben gerade fast totgelacht.
Guckst du gerade auch die Heute-Show im ZDF? Ja, die haben immer gute Gags, ne?
Quatsch! Ich habe mir dein Profilfoto auf Tinder angeschaut. Mann, ist das peinlich.
Ach, Opa, das finde ich jetzt aber gar nicht gut. Wieso kannst du überhaupt meine Profilfotos angucken?
Weil ich gerade bei Yvonne bin.
Bei Yvonne?
Na, mit der du dich gestern getroffen hast.
Was machst du denn bei Yvonne?
Wir hängen ab.
Du hängst mit Yvonne ab?
Ja.
Kennt ihr euch?
Opa weiß alles. Ich weiß auch, dass gestern nichts lief.
Ach, Opa!
Aber heute...
Oh, da habe ich die Musik zu dumpf reingemischt am Ende.
Ja, ist schon okay, ist schon okay.
Ich habe einfach mal heimlich lauter gedreht. Auch wir sind fehlbar.
Olli, herzlich willkommen bei Fest und Flauschig am Sonntagnachmittag.
Hey,
ich sag das direkt zu Beginn. Ich bin megamäßig krank. Ich laufe hier quasi wirklich auf dem Reserverad. Ich habe 4 Aspirin-Komplex drin. Ich seh das Blut förmlich vor meinem inneren Auge durch die Venen und Adern fließen, weil das so verdünnt ist. Ich bin wirklich völlig runtergerockt. Ich kann nicht mehr.
Oh Jan, ich darf jetzt gar nicht an Kranksein noch nicht mal denken. Ich gehe nächste Woche auf Tour. Das darf mir nicht passieren. Ich kann nicht, ich habe vorletztes Jahr meine Tour absagen müssen. Ich war so zu Tode betrübt. Wirklich, ich nicht so viel drüber nachdenken. Wie ist der Stand der Erkältung jetzt gerade? Aspirin-Komplex ist, glaube ich,
Aspirin-Komplex
echt scheiße.
Ja, Aspirin-Komplex habe ich genommen.
Ich mag den Zustand nicht. Wenn du krank bist und das nimmst und dann von diesem Ephedrin oder was das ist, glaube ich.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat die Apothekerin so mit so einem verschwörerischen Unterton gesagt, aber nach 3 Tagen hören sie auf, das zu nehmen. So nach dem, wahrscheinlich landen Leute dann irgendwie über Aspirin-Komplex in der Gosse und fangen dann mit Heroin an oder sowas. Einstiegsdroge, Aspirin-Komplex.
Und das Problem ist, dass du, wenn du eine Lungenentzündung hast oder ähnliches, immer mehr dein Körper getrieben und gepusht wird und du gar nicht merkst, wie der Zustand wirklich ist. Ich glaube, dass das auf Dauer nicht gesund ist. Ach ja.
Ja, das stimmt. Ich nehme die auch nur, wenn ich Leistung bringen muss. Also jetzt hier zum Beispiel Fest und Flauschig Podcast mit hier bei Spotify und so. Wir müssen die zufrieden machen. Das ist ganz wichtig, unser Arbeitgeber. Und
ja, deswegen heißt die heutige Sendung auch Forken im Nacken. Weil momentan ist es so, man muss aufpassen, wie man sich bewegt.
Forken im Nacken?
Forken, Missgabeln im Nacken. Dass man jetzt nicht aufpasst, was Falsches zu machen. Wir haben momentan, wir stehen auf dünnem Eis. Die Konkurrenz kommt immer näher. Überall gibt es die Podcasts, spritzen aus dem Boden. Spritzen kann man schon sagen. Spritzen euch in die Ohren. Und außerdem hier vorletzte Woche meine Idee mit den dicken Mädchen kam bei vielen dünnen Mädchen nicht so gut an, die sich beschwert haben. Viele dicke Mädchen haben mir super süße SMS geschrieben, meinen, ja, ich bin auch die dicke Freundin und sonst was und haben das mit sehr viel Humor genommen. Aber sehr viele dünne Mädchen konnten damit gar nicht umgehen. Und dann kommt noch dazu, heute ist Weltfrauentag, wir nehmen am Donnerstag auf. Und es gibt einige Sachen, wir haben jetzt auch ein Sponsoring ab und zu bei uns, der geht 7 Sekunden vor und nach der Sendung.
Alter.
Und die Leute sind momentan, wir werden mit beäugtem Auge angeguckt. Und was sollen wir da machen?
Mit beäugtem Auge?
mit Augen
beäugt. Werden wir beäugt. Da muss ich direkt mal kurz, damit ich einen Hass direkt loswerde. Dieses Rumgeschrei, dieses angepisst sein, wegen 7 fucking Sekunden. Leute, Spotify ist ein freundlicher Laden. Euer Streamingdienstleister von nebenan. Aber wir sind auch nicht das Deutsche Rote Kreuz. Hier wird nichts verschenkt. Und Spotify ist zwar umsonst Musik, aber dass das hier auch noch Wort mit oben drauf ist, ne? Ganz ehrlich, Leute, für kostenlos, für gar nichts. So, das ist diese Nehmer-Mentalität, diese Tafel-Mentalität. Hier wird alles mitgenommen, Leute. Ganz ehrlich, das ist nicht in der Grundsicherung mit drin.
Nein, ist keine Werbung, es ist ein Sponsoring, wirklich.
Da sagt eBay vorher, Sekunden. eBay ist gut, Alter. Das ist auch nicht irgendeine scheiß Firma, sondern ist schon einfach auch eine gute Firma und 7 Sekunden, das kann man gerade noch durchhalten. Ganz ehrlich, Leute, es ist für einen guten Zweck, für euren Olli, euren Jan, der Porsche bezahlt sich nicht von alleine. So ist
Absolut.
Es nun mal.
Und meine Füße müssen wieder lackiert werden. Das ist teuer, aber ich habe riesige Fußnägel. Ja, das ist alles.
In so einem Lufthansa-Hangar werden Ollis Füße einmal im Jahr lackiert. Genau. Jetzt kommt die neue Lackierung drauf, die Sommerlackierung.
Bei Blom und Voss, da wird immer so ein ganzer, da wird so eine Halle angemietet bei Blom und Voss. Und dann kommen die Lackierer. Wirklich. Und dann wird richtig mit so einer fetten Rolle und mit dem Pinsel, 3-4 Leute teilweise gleichzeitig auf dem großen Zeh bei mir. Wirklich. Und sind da am Rollen, am Polieren. Aber
das Lackieren dauert gar nicht so lang.
Genau.
Das Einrüsten dauert lang. Das Trocknen und das Einrüsten, bis das Gerüst rumgebaut ist und so. Nochmal kurz ernsthaft. Ich kann das verstehen, dass die Leute sich so ein bisschen beschwert haben. Aber pisst euch mal nicht so an, ganz ehrlich. Wir machen das jetzt fast seit 2 Jahren. So, und irgendwann, ich kann das schon verstehen, Spotify will an die Börse. Und es ist einfach, die Konkurrenz ist hart. Und ehrlich gesagt, ihr kriegt hier wirklich, das ist ja trotzdem noch umsonst. So, also ganz ehrlich, was soll der Scheiß?
Jan, reg dich nicht zu viel auf. Ich kann verstehen, wenn Leute mal unzufrieden sind wegen irgendwelchen Sachen oder irgendwelchen Geschichten. Allerdings ist ein fucking 7 Sekunden Sponsoring, die wir haben. Und wir quatschen uns hier die Seele, wir machen uns hier nackig und sonst was. Ich kann es momentan nicht ab. Ich kann es auch nicht ab, dass wir hier die, es ist so eine Sache, man redet so frei von sich weg und natürlich ist nicht alles durchdacht und natürlich ist auch meine Idee scheiße. Aber ich sehe das auch immer noch als unsere kleine Spielwiese, wo wir Gags austesten können, wo wir verrückte Sachen machen können. Manche klappen nicht. Und ganz ehrlich, wenn ihr eine saubere Welt wollt und so, dann fangt bei euch an da draußen. Und es ist nun mal so, das ist nun mal wirklich, vielleicht auch gerade so eine Zeit ist, wo viel Scheiße hochgewirbelt wird und wo viele Leute hysterisch werden. Und viele Sachen sind gerechtfertigt, dass sie nach oben gewirbelt werden. Aber auch viele Leute lassen sich davon beeinflussen und sagen, jetzt wollen wir auch mal Protest machen, jetzt wollen wir auch mal zuhören, jetzt wollen wir können uns alle gegenseitig ganz schön viel ficken, sage ich jetzt mal ganz primitiv, mit all den Schwächen, all den Sachen, die wir haben. Aber dass wir weder irgendwelche frauenfeindlichen Spinner sind, bei denen es tief blicken lässt, wie einer auf Facebook geschrieben hat, wenn wir so eine Idee sagen oder Suma, was lapidar sagt, das ist mir einfach auch zu blöd. Da bin ich auch zu alt für, um mich zu rechtfertigen, zu Kreuze zu kriechen oder sonst irgendwas. Ja. Also man kann nicht mehr tun, als sein Bestes geben. Und ich will auch gar nicht mich mehr weiter darüber rechtfertigen. Es gibt nämlich viele interessante Sachen, die wir über heute reden müssen, Jan.
Ja, ganz viele. Ich bin so gut vorbereitet wie lange nicht mehr, was daran liegt, dass ich wirklich so leicht fiebrig bin und habe mich richtig hingesetzt. Also erstmal, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erstmal, doch ganz kurz, ich muss eine wichtige, fiktionales Event, ein Spielfilm-Highlight der Woche besprechen. Haben mich viele Leute tatsächlich auf Twitter auch schon angeschrieben. Und zwar lief diese Woche in der ARD ein Zweiteiler zum Gladbecker Geiseldrama. Das ist jetzt sage und schreibe 30 Jahre her. 30 Jahre her. Und das ist, also Fest und Flauschig-Fans und auch Late-Line-Fans von ganz früher werden das wissen und auch Sanft und Sorgfältig, Freunde, dass das mein Spezialverbrechen ist. Es gibt ja, jeder Mensch hat ja so ein Spezialgebiet.
Es ist eine faszinierende Sache. Erzähl ruhig weiter, Entschuldigung.
Ja, ich kenne mich damit sehr gut aus persönlichen Gründen, weil mein Vater damals hinterhergefahren ist mit dem mobilen Einsatzkommando.
Stimmt, haben wir auch schon mal drüber geredet.
Genau. Und es ist so ein bisschen das Verbrechen, was an den Orten meines Lebens spielt. Also zum einen spielt es in Fegesack, aber auch in Köln und das ist so diese Achse, auf der ich mich so oft bewege zwischen Bremen und Köln hin und her. Und das ist so, deswegen muss ich da oft dran denken, aber auch eben aus persönlichen Gründen. Und ich kenne wirklich fast jedes Detail. Und ich muss sagen, bin mit großer Skepsis in diesen TV-Zweiteiler gegangen. Gladbeck, ich glaube, produziert von Regina Ziegler, aber es ist ein fantastischer Film. Alexander Scheer spielt den Dieter Degowski, ich weiß leider nicht den Rösner-Darsteller, beide sehr gut. Alexander Scheer ist derjenige, der bei Sonnenallee diesen hageren, dünnen, jungen Protagonisten gespielt hat, der jetzt Degowski spielt, wahnsinnig gut. Und das Tolle an dem Film ist, abgesehen davon, dass es wirklich filmisch fantastisch ist, also die Kameraführung ist wirklich toll, es ist wirklich sehr gut geschnitten, die Musik ist toll, die Ausstattung ist wirklich herausragend. Es ist wirklich ein Film, der dieses Gefühl der späten 80er Jahre, was ich noch so als, vielleicht ist es auch, bin ich auch in einem Alter, dass mir drauf reinfällt, wie die 80er sich angefühlt haben, die späten 80er, fängt dieser Film sehr, sehr, sehr gut ein. Und leider dreht er nicht an Originalschauplätzen. Also die sind nicht nach Fegesack gefahren, sondern haben sich, das war aber auch wieder bemerkenswert. Erst war ich ein bisschen enttäuscht, dass sie nicht echt in Fegesack waren und da gedreht haben. Aber die haben einen Ort gefunden, der so aussah und sich so angefühlt hat, wie sich Fegesack Ende der 80er Jahre angefühlt hat. Und ich weiß nicht, ob es in Essen-Gladbeck auch so war und bei den anderen Orten, die dann im Film zu sehen waren. Aber es war auf jeden Fall einigermaßen bemerkenswert, dass das so tatsächlich sich angefühlt hat. Du merkst, Olli, ich bin ziemlich in Fahrt. Das war auf jeden Fall ein fantastischer Film. Gladbeck ist ja noch in der ARD-Mediathek. Ein Zweiteiler, kann ich nur allen sehr empfehlen. Und es hat nicht funktioniert wie beim Tatort zum Beispiel, dass ich nach 10 Minuten dann irgendwie keinen Bock mehr hatte zu gucken. Wirklich von vorne bis hinten super durchchoreografiert, ein ganz toller Film. Und ich habe währenddessen mich mit ein paar Bekannten, will jetzt nicht näher ins Detail gehen, aber Leute, die auch eine persönliche Beziehung, etwas ältere Leute, die eine persönliche Beziehung zu diesem Kriminalfall haben, auch die haben mir bestätigt, es ist tatsächlich einigermaßen authentisch von allen Seiten geschildert, oder zumindest von der Polizeiseite.
Ja, und es lief um 20.15 Uhr in der ARD, also war es trotzdem kein verweichlicher Film, sondern wurde
Im Gegenteil.
Der Italiener und der, ich weiß den Namen leider nicht,
Fabio, Emanuele Di Giorgi.
Und genau, und
Silke Bischoff,
genau, wurden beide erschossen. Silke Bischoff, glaube ich, bei der Festnahme der beiden Gangster im Auto, auf der Autobahn Richtung Hannover oder, nee.
Nein, Bad Honnef, kurz vor der Grenze zu Rheinland-Pfalz. Dann Nachreisen der SEK sich gedacht, okay, bevor die jetzt noch eine Landesgrenze überfahren, ich glaube nach fast 48 Stunden oder was, die müssen auch wahnsinnig übermüdet gewesen sein. Und dieses leicht schmierige, eklige, versiffte, was so Rösner und Degowski damals, die haben sich auch nicht gewaschen da 48 Stunden, haben nur geschwitzt und gerotzt und und so.
Die sagen grundsätzlich, das beide ziemlich eklige Assis. Also das muss man eben auch sagen. Es wurde damals auch dann eine kurze Zeit später bei den Typen, den zynischen, krassen Typen, viel Humor. Also es gab dann kultige T-Shirts, wo drauf stand, Tod sein ist besser als wie ohne Geld. Das hatte er wohl im Interview gesagt, Jürgen Rösner. Das ist natürlich alles trotzdem einfach so ein tragischer Fall, dass man da wenig Witze drüber machen kann, weil zwei Menschen einfach gestorben sind und die beiden einfach echt hochkriminelle, aggressive Menschen waren.
Ja, es sind sogar drei Leute gestorben. Das dritte Todesopfer wird immer so ein bisschen vernachlässigt. Ist ein Polizist aus dem Auto gefallen, und zwar aus der Wache Bremen-Lesum war das, glaube ich. Der ist da rausgefallen, als sie die verfolgt haben Richtung Grundbergsee. Rausgefallen, also es gab auf jeden Fall irgendeinen Unfall. Ich glaube, der ist aus dem Mannschaftswagen gefallen, meine ich. Also sind drei Leute gestorben im Laufe dieses Geiseldramas. Es war auf jeden Fall ein ganz toller Film, sehr zu empfehlen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ihr habt jetzt, glaube ich, noch Zeit bis Mittwoch, dann muss es wieder irgendwie gelöscht werden aus der Mediathek, keine Ahnung. Lohnt sich wirklich sehr, und das will was heißen, wenn ich das sage, weil ich normalerweise deutsche fiktionale Produktionen nicht angucke. Und ich habe schon mal eine Verfilmung, ich glaube, vor 10 Jahren gesehen davon, und die war wirklich nicht halb so beeindruckend wie dieser Zweiteiler jetzt. Auch eine sehr schöne Doku von Radio Bremen, die dann irgendwie am Donnerstag danach lief, mit allen Einzelheiten und auch, also auch unvergessen, der junge Frank Plasberg, der damals, glaube ich, für die Aktuelle Stunde, für den WDR da irgendwie Rösner und Degowski interviewt. Der junge Frank Plasberg, schon damals immer das Mikrofon da gehabt, wo es interessant ist, und heute moderiert er die große populistische Montagstalkshow in der ARD.
Das stimmt.
Hart, aber fair.
Da würde ich dich aber grundsätzlich mal was fragen. Es ist jetzt gerade eine Verfilmung bei der Berlinale gelaufen von dem Anschlag in, wie die Insel hieß, Utøya, von Anders Breivik. Das vor 3-4 Jahren, der Amoklauf. Der Film geht, ich habe auch nur davon gehört, alles Mögliche darüber gelesen, also was ist alles Mögliche, 2-3 Berichte gelesen, und frage mich, ob du das eigentlich, ob du findest, dass sowas gemacht werden darf. Ich bin der Meinung, dass das, der Film, ich erzähle dir ein bisschen was davon. Der Film geht 72 Minuten, genau so lange, wie der Anschlag gedauert hat. Ach, es ist aus der Sicht eines Mädchen, also es ist ein One-Take, es gibt wohl ein paar Schnitte, aber es ist genau, spielt auf dieser Insel, es spielt aus der Sicht eines Mädchens, die versucht, diesem Mann zu entkommen. Es fängt an, direkt mit dem Anschlag, geht 72 Minuten, man sieht sie rumrennen, sie sucht, glaube ich, ihren Bruder oder ihre Schwester und läuft immer wieder an schrecklichen Ereignissen vorbei. Am Ende versucht sie noch einen Jungen zu helfen, der da liegt, irgendwie verletzt, nimmt ihn mit, und die letzte Szene ist wohl, wie sie, ich kann es ruhig erzählen, weil es ist kein Film, wo man sagen kann, es ist ein Cliffhanger, sie kriegt einen Schuss in den Hals, sieht den Jungen auf sie zu rennen, der kriegt einen Kopfschuss, stirbt, und dann ist der Film vorbei. Und so, und das ist halt so eine Sache grundsätzlich, wo ich mich frage, es ist so, alleine meiner Vorstellung ist das ein so grausames Szenario, dass ich darüber echt selber, nicht nur wenn du Kinder hast, glaube ich, jeder Mensch denkt, was für ein krankes Schwein, was für ein kaputtes, krankes Schwein einfach so viel Menschenleben auslöscht und auch jetzt sich noch im Gericht irgendwie produzieren darf. Und das Ganze ist einfach für mich nicht tragbar. Ich würde nie in diesen Film reingehen. Ich wäre auch nicht reingegangen, wenn ich jetzt kein Kind hätte. Ich glaube, das ist einfach so eine Sache, die mir zu hart an der Realität ist. Da ist natürlich die Geschichte, 30 Jahre später was zu verfilmen, was anderes. Aber grundsätzlich den Film, also du sitzt im Kino und es soll wohl auch unfassbar viele Menschen gegeben haben, die ja Heulkrämpfe gekriegt haben. Du kannst es kaum aushalten. Das ist eine Sache, die dich an die Grenzen treibt. Die Sache ist die, muss man das auch widerfahren? Muss man sich das angucken? Braucht man diese Erfahrung selber, um sich vorzustellen, wie schrecklich das ist, um mit den Opfern mitzuleiden?
Ja, ich glaube, das ist nämlich die Stärke an zum Beispiel Gladbeck oder auch überhaupt an guten Verfilmungen von so tragischen Ereignissen. Es geht eben nicht darum, glaube ich, den Moment einzufangen, wie schrecklich das ist. Das ist ja kein Horrorfilm. Also man muss das nicht 1:1 das Leid der Opfer nachvollziehen. Ich finde es viel spannender, die Motive, wie das dazu kommen konnte, was ist der Täter für einer. Das ist so ein bisschen so wie, ich finde immer so ein bisschen so wie Sexszenen Sexszenen im Film. Sexszenen im Film sind eigentlich, du versuchst etwas zu zeigen, was eigentlich nicht zu zeigen ist. Es ist immer irgendwie, Sexszenen sind immer irgendwie eklig. Entweder sind sie zu viel, es wird zu viel gevögelt und es wird irgendwie so Sex als so ein tierischer Akt, oder es wird zu romantisch dargestellt. Es ist eigentlich was, genauso wie übermäßige Gewalt, was du nicht abbilden kannst im Film. Und zwar nicht, weil es nicht abzubilden ist, sondern weil sich das in seiner Tiefe und in seiner Bedeutung nicht erschließt und weil es einfach, ich glaube, auch keinen Sinn macht. Also wenn der Film wirklich so ist, wie du das beschreibst, ist das natürlich ein absolutes Grauen, da reinzugehen. Warum soll sollst du da reingehen, außer wenn du ein wahnsinnig empathischer Mensch bist und dich einfach quasi mit den Opfern mitfühlen möchtest. Das kann man aber auch, wenn man das in der Zeitung liest, dass sich vorstellen, dass es ganz schrecklich war. Und ich muss auch zum Beispiel bei Filmen über den 9/11 jetzt nicht sehen, wie das da im Flugzeug abgeht, zwei Sekunden bevor das da eingeschlagen ist, das Flugzeug in die Türme. Und das ist natürlich 72 Minuten, läuft dann irre über die Insel und knallt irgendwelche Jugendlichen ab.
Du siehst ihn immer nur aus der Ferne, man sieht ihn immer nur so in Silhouetten, er wird nie richtig gezeigt, man sieht ihn immer nur so vorbeihuschen und irgendwelche Schüsse. Es ist natürlich, du kannst da stilistisch wahrscheinlich so viel machen, dass du wirklich da irgendwie mit jedem Schuss, den du hörst, wahrscheinlich im Kinosessel oder bei dir zu Hause auf dem zusammenzuckst und denkst, oh Gott, aber ich will's nicht. Und ich will auch nicht eigentlich eine Verfilmung davon haben oder sehen. Ich meine, gibt bestimmt Leute, die da. Es ist so eine schreckliche Tat. Es gibt so viele schreckliche. Man kann nicht aufwiegen, was schrecklich. Aber ich muss keine Sache sehen, von der ich von vornherein weiß, sie wird im Grauen enden. Also. Ja. Aber zu Sexszenen nochmal, ich fand auch immer Sexszenen, ich fand immer, vor allem, ich war früher so richtiger Kinofreak in den 90ern, war jede Woche im Kino. Und wenn dann die Sexszene zu lang war, ich habe mich auch immer unwohl gefühlt. Man wusste nicht so genau, soll man jetzt sagen, ja, oder soll man das nicht so einfach angucken, oder soll man, oder es ist immer peinlich gewesen. Also in meinem ersten Film gibt's keinen Sex. Außer es wird ein Porno.
Ja, es ist tatsächlich immer so ein bisschen komisch. Aber jetzt, wo wir gerade dabei sind, weil ich habe es nämlich auch auf der Liste stehen, es gibt noch eine zweite Sache, die ich diese Woche geguckt habe und die ehrlich gesagt so ein kleines bisschen eine Zusammenfassung von diesen beiden Sachen ist. Also zum einen von Utoya, was du gerade erzählt hast, und zum anderen von Gladbeck. Und zwar die zweite Staffel von American Crime Story. Die erste Staffel hast du mir empfohlen, der Fall von O.J. Simpson. Mhm. Und jetzt läuft seit ein paar Wochen der zweite
Teil.
Die zweite Staffel, die gibt's im amerikanischen iTunes-Account.
Worum geht's da?
Jetzt halte ich fest, es geht um den Mord an Gianni Versace
1998.
Und das ist wirklich, und das ist, es kann sein, dass an meiner Erkältung liegt, aber das ist einer der schrecklichsten, furchtbarsten Psycho-Fuck-Ups in Serien, die ich jemals gesehen habe. Dieser Typ, der Gianni Versace erschossen hat, ist ein Serienmörder gewesen. Der Mord an Gianni Versace war der letzte Mord seiner Serie. Danach ist das, ich will es ja nicht verraten, aber danach ist das zu Ende gegangen. Der Name des Mörders ist Andrew Cunanan, ein schwuler Callboy, ein Escortboy, 28 oder 29 Jahre alt, halb Filipino, der innerhalb von 12 Wochen 5 Menschen umgebracht hat. Und Gianni Versace war der letzte. Und das ist wirklich die Serie. Das zieht dir wirklich die Schuhe aus. Und ich habe noch nie, glaube ich, in letzter Zeit von Serien geträumt. Aber das ist so unfassbar schrecklich, weil der verbindet so diesen Psycho-Moment von Das Schweigen der Lämmer, wo sich dieser Serienmörder da mit diese komische Frauenhaut anzieht, verbindet der mit...
Ich würde mich ficken. Diese Szene ist sehr legendär.
Verbindet das mit eben anderen... großen Serienmörder, fällt mir jetzt keiner ein, aber wirklich sehr einschneidend, gibt's da so ein paar Szenen drin, total Psycho und ein fantastischer Hauptdarsteller, den ich jetzt auch echt schon 3-4 Tage gestalkt habe, der aus einer völlig anderen Richtung kommt, der heißt Chris Darren, heißt der Hauptdarsteller. Chris Darren hat bei Glee mitgespielt. Ich dachte, er ist selbst schwul, weil er es wirklich fantastisch gespielt hat. Ist aber, glaube ich, wohl
ist eine Hete.
Kommt aus der Musical-Welt, was mir natürlich wieder sehr nah war. Und hat auch ganz viele tolle YouTube-Videos, wo er singt. Und der hat so ein ganz liebes Gesicht, so ein sehr schöner Mann. Und das macht dich einfach fertig. Ich habe jetzt 6 Folgen gesehen. Die 7. gucke ich mir gleich an, wenn wir hier mit dem Podcast durch sind. Ich bin so unfassbar fertig von dieser Serie. Und ich will wissen, wie es ausgeht, und habe mich auch total eingelesen in diesen Serienmord. Andrew Cunanan, musst du dir mal angucken, der Mord an Gianni Versace mit Penelope Cruz als Donatella Versace mit so falschen Zähnen. Ricky Martin spielt Antonio, den Lebensgefährten
Ricky
von Gianni Versace.
Und dos tres, genau.
Ricky Martin.
Wie ist er?
Fantastisch. Also ich muss wirklich sagen, es ist wirklich gut, toll gespielt. Für Ricky Martin natürlich auch nochmal als jemand, der spät sein Coming Out hatte und viele Leute irgendwie, also auch Angst hatte vor seinem Coming Out, der jetzt aber offen schwul lebt und dann eben einen schwulen Charakter spielt in der Serie. Schon auch bemerkenswert. Also wirklich ganz toll besetzt, tolle Ausstattung. Ist alles von ähnlicher Qualität wie bei O.J. Simpson, also der ersten Staffel, aber wesentlich dunkler, wesentlich weniger lustig. Es macht dich einfach fertig. Also die Farbe ist wirklich Psycho-Fuck ab. Weil der einfach so merkwürdige, ich will nicht ins Detail gehen, aber es ist wirklich, mach dich fertig. Damit haben wir auch die Forken im Nacken jetzt reingepiekst. Ich sehe hier gerade, um mal zu was Positivem zu kommen. Unser ja. Klaas, unser Klaas, unser Klaas, lieber Freund ja. Klaas Häufer Umlauf hat morgen seine erste Sendung, abends
bei ProSieben. Morgen geht's schon los. Oh, ich gucke sie mir wirklich an. Es ist jetzt ja auch es ist fast schon wirklich ruhig geworden um Joko und Klaas. Die haben sich eine Auszeit gegönnt. Obwohl es gab Duell um die Welt gab's, glaube ich, irgendwie im Sommer. Wir haben ja schon wieder Frühjahr. Auf alle Fälle die erste Talkshow im deutschen, im großen deutschen Fernsehen. Neben deiner eigentlich. Nee, ich meine hier Late Night Show. Und ich habe das Plakat gesehen. Ich fand das ganz süß. Lieben, Lachen, Tanzen. Den Slogan hat er vorne drauf gemacht. Auch die Werbespots mit Axel Prahlen waren ganz süß. Und die erste Sendung. Es wird am Anfang schwer werden. Du weißt es selber. Am Anfang. Die Blicke sind
klar. Ich sehe gerade, dass ich die ersten Fotos aus dem neuen Studio, es sieht wirklich fantastisch aus, also ganz wirklich, es ist natürlich klar, es ist Wettbewerb im Bereich der wöchentlichen Late-Night-Show, aber andererseits, ich meine so ein bisschen Wettbewerb, das wissen wir ja hier auch bei Spotify, so ein bisschen Wettbewerb, ich meine bei Spotify, wir haben nicht wirklich Wettbewerb, aber natürlich ist ein bisschen Wettbewerb belebt, das Geschäft, ist ja klar. Ich sehe ihn gerade hier, es steht im Anzug da, das Studio sieht sehr gut aus, sind viele Lamellen, sehe ich da hinten, eine Abkürzung, LNB, Late Night
Haben die nicht einfach das alte Halligalli-Studio genommen? Nee, haben sie nicht. Das ist
die sind jetzt, glaube ich, nach Potsdam gezogen. Ich glaube, Klaas ist wahnsinnig angespannt. Klar, natürlich morgen am Premiere und so.
Aber ganz ehrlich, wenn man es einem zutraut, dann Klaas, oder?
Ja, wenn man es einem zutraut, dann Klaas kriegt das.
Also ich meine, von all unseren Freunden, so die wir, also Freunden und Bekannten, wem man das jetzt so, also Klaas ist echt ein, Klaas ist ein warmherziger, familiärer Typ, kann bissig sein, kann das ganze Ding tragen. Wie lange geht die Show? Eine Stunde auch? Ist es so? Und meinst du es genau so? Talk, ein paar Einspieler und am Ende spielt eine Band? Ist das das Klassische?
Ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass es klassisch macht. Ich glaube, das gibt einem am Anfang auch Sicherheit. Ich bin gespannt. Wir machen wahrscheinlich morgen Abend mit der Firma schön Public Viewing und so. Ich freue mich, wird bestimmt super. Also guck's auf jeden Fall.
Ich freue mich auch. Auf alle Fälle mal wieder was zu gucken im Fernsehen. Weil ich habe in letzter Zeit auch, bereite mich gerade auf meine Tour vor. Nächste Woche Mittwoch ist das erste Konzert in Leipzig. Steht gleich unter einem schwierigen Stern. Cat Frankie, die auch mit der ich ja auch öfter zusammenarbeite, die unsere schöne Titelmelodie für Schulz und Böhmermann gesungen hat, spielt am gleichen Tag in Leipzig. Und Heinz Strunk, unser lieber Freund und Kollege Heinz Strunk, ist auch noch. Leipzig ist am nächsten Mittwoch am zerbersten. Und ich spiele im Coney Island. Da freue ich mich auch besonders drauf. Das erste
Coney Konzert, Island von Conny Reimann. Coney Island von Conny Reimann, von Auswanderer gesucht, der nach Texas gegangen ist, hat er auch in Leipzig einen...
Nee, das ist ein alter, kann man schon sagen, autonomer Punkschuppen, den ich auch schon ein paar Mal gespielt habe. Ein paar gute und ein paar schlechte Konzerte. Wir fangen erstmal in so kleinen Buden an und dann steigern wir uns langsam auf Tour. Und die Leute nehmen einen das auch nicht so übel im Punkladen, wenn es nicht so gut ist. Was da auch schon für Bands gespielt haben und so vielleicht teilweise. Also im Coney Island war ich 2-3 Mal und dann geht's weiter. Und dann hole ich das Konzert nach in Hameln, in der Sumpfblume, was ich vor 2 Jahren machen wollte. Jetzt bin ich endlich in der Sumpfblume.
Ich erinnere mich noch, dass du das abgesagt hast. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Du, Olivier, weil ich so gut vorbereitet bin, auch heute mal echt, habe ich Songs dabei. Und zwar hatte ich am...
Du hast schon 4 geschickt. Ich bin heute mal raus. Heute ist der große, weil heute Weltfrauentag ist und du ein feministische Haut bist, dass du dir heute alle Songs wünschen.
Oh, das ist aber schön. Du, ich würde gerne von einem musikalischen Gast, der in meiner letzten Sendung war, mit deren Werk ich mich jetzt im Nachhinein, aber auch davor schon ein bisschen beschäftigt habe, Sophia Kennedy heißt sie, ihre Single heißt Being Special und ich fand das schön gespielt im Studio und es ist in der Albumversion auch nochmal schön, Sophia Kennedy Being Special, würde ich gerne auf die Liste machen und wir hören uns gleich wieder bei Fest und Flauschig.
Ich würde und dann auch noch ganz kurz nochmal ansagen, ich habe eine gute Anfrage gekriegt, Jan, die würde ich heute gerne machen, muss ich mich schnell vorbereiten, die großen 5 Lebensmittel mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, hat mir jemand geschrieben, habe ich dir weitergeleitet. Oh. Habe gerade Aufbacklaugenstangen mit Butter für 1,20 gegessen und meine Geschmacksknospen konnte selbst der Nachbar nebenan noch knistern hören. Es gibt gute Produkte, die wenig kosten und die immer noch im Haushalt sind für die schweren Tage. Wir geben euch die großen 5 heute. Machen wir, oder?
Das machen wir, genau. Wir sind gleich wieder da. Ich habe meine Liste schon vorbereitet. Ich weiß schon, was bei mir auf Platz 5 bis 1 ist. Und freuen Sie sich drauf, meine Damen und Herren. Wir haben auch noch viele andere Themen auf der Pfanne. Die Minister sind bekannt gegeben worden, wer jetzt unsere Bundesregierung ist.
Sigmar Gabriel ist raus.
Ist raus. Der Martin Schulz von Goslar. Sigmar, der letzte Instinktpolitiker. Ich habe ganz viele Journalisten gelesen, die alle ganz traurig waren, dass Sigmar Gabriel weg ist, weil ich glaube, bei dem war immer was los. Da wurde geschrien hinter den Kulissen, da wurde auch mal ein bisschen lauter argumentiert und der ist jetzt weg. Aber mehr dazu gleich, nach der Musik.
Bis gleich.
Es ist schon einige Zeit her, dass wir etwas von Jenny Elvers gehört haben. Doch nun meldet sich die Schauspielerin umso lauter zurück.
Hey, hier ist Jenny Elvers. Ich bin zurück und ich hab Bock auf euch.
Dann holt sie nochmal richtig aus.
Für mich gibt's in Deutschland nur einen Podcast, der richtig real ist. Fest und flauschig.
Yeah, realness. Weißt du noch, viel zu wenig in heutiger Zeit benutzt, das Wort.
Weißt du noch, wo auf einmal Jenny Elvers da stand, als das letzte Mal lief bei uns? Das war beim Weihnachtszirkus. Da stand auf einmal Jenny Elvers da. Ey, apropos Weihnachtszirkus. Nur quasi der Vollständigkeit halber. Ich glaube, das Geld ist überwiesen worden, oder? Sue, ist das Geld überwiesen worden? Die Spenden, sind die angekommen?
Gute Frage.
Ich habe mein Spendengeld letzte Woche überwiesen. Ist alles jetzt bei den 4 Spendenzwängen angekommen. Ich habe immer noch einen Bitcoin. Der ist aber mittlerweile nur noch 8.000 Euro wert. Der war mal bei 17.000 Euro. Ist ein bisschen ein scheiß Deal gewesen für mich. Ist egal.
Vielleicht liegt es daran, dass du zu viel über den Bitcoin geredet hast und zu viele Leute auf den fahrenden Zug gesprungen sind.
Ja, aber wird der Bitcoin dann nicht teurer, wenn mehr Leute den Bitcoin kaufen? Ist nicht, wenn die Nachfrage größer ist, der Preis höher? Habe ich immer gedacht.
Ja, das kann sein.
Ja, kann sein, weil man weiß es nicht.
Ich bleib das wenig an. Was mich gerade wirklich, kennst du das auch, das Phänomen? Es ist egal, wie groß der Schreibtisch ist, er ist immer vollgepackt mit Scheiße. Also mit Büchern, mit Sachen. Es ist egal, der Schreibtisch kann noch so groß sein. Es ist immer überfüllt, es ist immer vermüllt, man findet die Sachen nicht, Kabel verliert man. Hast du das Problem auch? Ich brauche noch einen größeren Schreibtisch und ich habe den schon optimiert.
Das ist egal, wie groß der Schreibtisch ist. Es geht mir auch so. Und ehrlich gesagt, wie der Schreibtisch aussieht und ob der unordentlich ist oder nicht, ist für mich ein ganz klares Kriterium, ob ich Leuten trauen kann oder nicht oder ob ich die beauftrage mit einer kreativen Arbeit. Wenn ich in irgendeine Werbeagentur reinkomme und die Schreibtische
und der Glastisch ist auch noch geputzt. Der Glastisch ist geputzt und ist nur ein Laptop geleckt. Drauf.
Genau, vergiss es. Direkt wieder raus. Dann ist meistens auch so ein verschissener Hund irgendwie unter dem Tisch und dann kannst du direkt wieder rückwärts rauslaufen und zu jemandem gehen, der einen vernünftigen Schreibtisch hat. Ich habe mal so ein Buch gesehen, ich glaube, es war so ein Coffee Table oder Toilet Table Book, wo jemand Schreibtische fotografiert hat. Ich weiß nicht mehr genau. Also berühmte Schreibtische und ich erinnere mich.
Stimmt.
Ich glaube, war nicht Albert Einstein, alles Müll, zugemüllt bis oben hin. Chaos, Karasek in seinem Bücherwuster, alles komplett zugemüllt. Ich finde es merkwürdig, wenn Leute keinen unordentlichen Schreibtisch haben, wenn die wirklich arbeiten.
Ich meine, ich weiß, dass du selber auch nicht so viele Bücher liest, aber wenn jemand überhaupt kein Buch irgendwo stehen hat in seinem Arbeitsplatz. Also ich meine, also okay, außer du arbeitest jetzt vielleicht in einem Bereich, wo keine Bücher, also ich meine, wenn du einen Schreibtisch hast oder so und es ist nur dein Laptop drauf und alles ist so klinisch rein, haben wir auch schon drüber geredet, weiß ich, aber ich finde, das ist immer ein komisches Ding. Ich weiß, man kann sich Wissen übers Internet aneignen, sehr viel, aber irgendwo zwischendurch nochmal woanders eine Quelle anzapfen, ist gar nicht so verkehrt.
Ey, habe ich heute Morgen
Sascha hat eine neue Platte gemacht, sehe ich gerade.
Sascha?
iTunes auf. Sascha.
Der Sascha?
Der Sascha, Schlüsselkind heißt die Platte.
Ist dann Sascha vielleicht morgen direkt auch zu Gast bei Klaas in der Sendung? Kann das nicht sein? Passt das? Wer ist denn? Ich habe absolut keine Ahnung, wer kommt. Ich weiß auch gar nicht, wer die Band ist und ich weiß eigentlich gar nichts. Bin total aufgeregt.
Gibt's denn eine Band?
Ich glaube schon, was ich so gelesen habe, ja.
Krass. So, also richtig mit Showband und so. Ey, die klauen voll dein Konzept, Jan, glaube ich.
Die glauben. Ja. Ich sag Klaas, aufpassen. Wenn ich nicht sofort in Sendung 1 oder 2 eingeladen werde, bin ich auch tödlich sauer als Gast. Ich möchte
du bist nicht, ja noch nicht mehr zur Abschiedsparty gekommen von Circus Halligalli, obwohl da war ich auch nicht.
Ich würde nicht hingehen, ich möchte einfach nur eingeladen werden und absagen.
Hier, ich gucke, ja, das Hauptsache gefragt werden, um dann diese Macht auszuspielen. Ja. Wer könnte morgen bei, ich sehe hier gerade, wer alles neue Platten rausbringt. Revolverheld hat auch eine Platte, Zimmer mit
Super.
Aussicht. Curse hat eine neue Platte draußen.
Mega.
Der Soundtrack von 50 Shades of Grey ist draußen. Contra K hat eine neue Platte. Die drei Fragezeichen. Revolver Zimmer mit Blick heißt die Platte.
Aha.
Auf Platz 1 ist gerade Lion Caden. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Meinst du, es wird gute alte Fernsehunterhaltung oder werden die auch zwischendurch einfach mal so eine Facebook-Seite aufklappen?
Ja, die werden eine Facebook-Seite wird da passieren. Da wird ein Tweet wird auch mal vorgelesen. Ich bin mir sicher, dass die da sehr crossmedial unterwegs sind. Ich bin auf jeden Fall mega aufgeregt. Ich freue mich schon total. Die ganze Firma ist bei uns völlig aufgeregt. Also wir gucken wirklich nichts anderes morgen Abend.
Ist das nicht?
Die Sendung läuft auf Seite 1 und heißt Luke, die Woche und ich, die neue Sendung von Klaas morgen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Dein Freund Luke Mockridge übrigens. Dein Freund Luke Mockridge, den habe ich letztens gesehen im Internet. Der hat eine große Werbung gemacht zusammen mit David Hasselhoff für die Telekom, für den neuen Telekom-Tarif. Da muss ich an dich ein bisschen denken und habe gedacht, vielleicht kommst du ja auch noch irgendwie raus, zusammen mit Dave Chappelle und Kanye West oder sowas.
Pass mal auf. Ja? Ich kann Luke Mockridge nicht komplett von allem abhalten. Ich hab nicht 24 Stunden Zeit. Aber weiß ich nicht. Also, ist es denn unangenehm gewesen, die Werbung?
Ach, das möchte ich jetzt gar nicht so bewerten, aber kannst du nicht einfach Projekte in Zukunft mit dem vorher mal besprechen, bevor du ihm dann da irgendwie dazu rätst, das zu machen?
Er kann mich jederzeit fragen. Du bist ja jetzt ein Manager, oder? Ja. Ich will gern, weißt du was, ich glaube, ich bin eigentlich mehr ein Typ im Hintergrund, sowieso, glaube ich wirklich. Ich habe alte Videokassetten gefunden, die ich früher aufgenommen habe mit einer VHS-Kamera, wie ich mit 1000 Mark André und Andy B, zwei meiner ältesten Freunde, Sachen gefilmt habe. Und ich war immer hinter der Kamera, habe denen gesagt, was sie tun sollen. Ich war ein super Regisseur, ich kann mega gut Anweisungen geben. Das ist von 1991, da waren wir 18, habe ich das Duell der Magier gemacht. Der Magier von Magdeburg gegen den Zauberer aus Zürich. Und die beiden haben sich am Tisch gegenüber gesessen und mussten immer sich, also so Zaubertricks, wer es stärker ist von beiden. Und ich habe das gesehen und dachte, mein Gott, okay, die Technik war noch nicht ausgereift, aber das hatte alles schon Hand und Fuß. Ich glaube, ich bin Perlen vor die Säue, wenn ich vor der Kamera bin. Ich sollte mich jetzt nach hinten begeben, in den hinteren Bereich. Ganz ehrlich, ich glaube das wirklich. Ja. Ich arbeite da auch mit dem zweiten Standbein gerade dran, die Sachen von hinten zu machen, um mich immer mehr aus der Öffentlichkeit rauszuziehen. Dann sehen die dich auch nicht so beim Altern. Ich weiß, du hast irgendwann vor einem Jahr mal gesagt, du willst im Fernsehen bleiben und willst auch, dass die Leute dir beim Altern zugucken. Ja. Irgendwann willst du es vielleicht nicht mehr, Habe Kerkeling will es nicht mehr. Also der Sean Connery wollte es auch nicht mehr.
Aber Habe Kerkeling, der altert auch nicht vorteilhaft. Der hat ja mittlerweile, ist er komplett verhüllt in seinem Seidenschal. Außerdem ist er ehrlich gesagt mit 17 schon vor die Kamera gezogen worden und hat wirklich die ganz große Tour gemacht. Dem gönne ich das auch, dass er jetzt ein bisschen den ist ja nicht mal Ruhestand. Ich glaube, der ist erst knapp über 50, der ist ja noch gar nicht so alt, dass der so ein bisschen Ruhe hat. Das ist ja ein falsches Beispiel. Aber ich fand es immer schon cool, auch so coolen Kampf, Karel altern sehen und so. Das fand ich immer total.
Hast du da damals schon gedacht, oh, der ist aber alt geworden? Das hat man erst immer gesehen, wenn man.
Ich fand es immer cool, wenn so ein Fernsehmoderator einfach da war und dass man sich darauf verlassen konnte, dass der irgendwo im Fernsehen ist, dass der irgendwo mal andere Projekte hat. Gottschalk zum Beispiel auch, finde ich einigermaßen okay. Also der hat natürlich eine spezielle Art, aber ich gucke mir das gerne an und ich freue mich eigentlich immer, wenn ich den sehe. Selbst wenn die Sendung scheiße ist, nimmt man das irgendwie Tommy nicht übel und bei Harald war das auch immer so. Ich habe auch immer, freue mich, ich gucke immer bei hier Spiegel Daily immer rein und freue mich immer, dass er immer noch da ist und vergleicht sich dann auch so, wie ist die Haut und wie sieht die Frisur aus, was für Klamotten trägt er jetzt und so.
Das ist ja mein großes Problem, dass ich immer, ich bin ja auch jemand genau wie du, wenn ich jemanden gut finde, dann verfolge ich erstmal seine Biografie und arbeite auf, wo er wann in der Phase seines Lebens was gemacht hat. Und das ist gerade das Teuflische. Ich glaube gerade, dass man von 40 bis 45, 46, 47 ungefähr nicht gerade in der Höhe, also der Form seines Lebens ist und die besten Sachen macht. Bruce Springsteen, nur Scheißplatten gemacht dazwischen. Auch viele Schriftsteller. Jetzt muss man eigentlich durchhalten, das Werk, was man bis jetzt, also verwalten, die arbeiten, verwalten, sich ein bisschen abfeiern, nicht zu viel, und dann warten, bis der große Altersschwung kommt. Und dann so
und dann mit 50 wie Udo, nochmal, wie Udo.
Ja. Obwohl Udo hat echt auf den letzten Drücker mit 70 oder so, hat Udo nochmal das, also wirklich. Da war auch der Sensenmann und der Produzent mit den Hits und der Sensenmann standen gleichzeitig vor der Tür. Und der Produzent hat eine Sekunde schneller geklopft. Und der Sensenmann, okay, das will ich mir nochmal anhören, hat er sich gedacht. Wirklich. Aber ich finde das gut. Ist so.
Ja, aber Udo, so erfolgreich wie nie. Und Udo hat das echt richtig gemacht. In den 90er Jahren irgendwie so ein bisschen, alle immer so aus Nostalgiegründen Udo gut gefunden, aber also richtig abgeliefert hat er nicht. Und jetzt auf einmal ist er wieder da.
Seit 2005 oder 2006 ist er wieder da. Seit diesem Album mit Mach mein Ding, das auch schon wieder 10 Jahre her ist. Und davor lief gar nichts, richtig lange. Das war eine richtig traurige Kiezgestalt, wirklich. Der ist oft mit dem Porsche über den Kiez gefahren, mit seinem Eddie-Kante-Kumpel. Man hat nicht mehr an ihn geglaubt. Und da waren ja damals Grönemeyer und Westernhagen haben sich ein Duell geliefert. Und jetzt, glaube ich, ist Lindenberg größer als Westernhagen und Grönemeyer. Also Grönemeyer ist immer noch eine große Nummer, aber ich glaube, Lindenberg ist da jetzt wieder, hat richtig nochmal aufgeholt. Ja. Elefanten. Aber Westernhagen, der schafft es einfach nicht mehr, nicht scheiße zu sein. Am Plugged-Album und all den ganzen Dreck und auch erzählen, die Sachen von früher sind nicht mehr geil und auch verwirrt auf der Bühne rumtanzen mit seiner neuen Freundin, das hat mich alles wahnsinnig abgeturnt.
Ach komm, ich habe ihn mal persönlich kennengelernt. Ich fand ihn wirklich wahnsinnig angenehm und ich möchte nichts Schlechtes über ihn sagen. Außer, weißt du, meine was? Mutter riesen Westernhagen-Fan und lass doch mal. Man muss so ein paar Leute. Lass sie doch einfach mal. Lass ihn doch.
Und
mal.
Das ist auch so eine Sache, das nervt mich selber an mir, aber ich mache es nicht, weil ich dem was Böses will, sondern weil ich auch Fan bin. Weil mein Gott, ich zu diesen Platten mit Pfefferminz, Sekt oder Selters und so oder auch Halleluja, da bin ich voll abgegangen. Ich habe das richtig geliebt, auch bei Grönemeyer. Und gestern hat mich Porky angerufen von Deichkind und wir quatschen.
Ach, Grüße,
und,
Grüße.
Ja, Spitzentyp. Ich mag sowieso Deichkind ja voll gerne und so. Und trotzdem reden wir so und er meint, ja, wir sind hier mit dem Beatsteak, spielen wir bald irgendwie Konzert zusammen. Und dann kommt es im Gespräch einfach aus mir raus. Ich meine, ja, die Single fand ich richtig scheiße, die er gemacht hat. Und das habe ich nicht gemeint, weil ich ihn scheiße finde oder die Beatsteaks, sondern weil ich die Nummer einfach, wo ich gedacht habe, nee, die sind über Nacht senil geworden. Und weißt du was, ich weiß selber, halt doch mal die Schnauze, Olli. Das will er jetzt gar nicht hören. Der hat mich gefragt, ob wir ein Bier trinken gehen. Und ich muss wirklich, und das ist dann aber auch so.
Das macht man doch nicht.
Aber ich mach's, weil ich so eine Musik und so abgefeiert hab, Mann. Weil ich da auch das anders sehe als andere Leute. Ich kann ja auch verstehen, wie gesagt, wenn ich kann auch mit Kritik gut umgehen. Nur nicht am ersten Tag, nachdem eine Platte rauskommt auf Amazon, eine fundierte Kritik, wie scheiße alles ist. Ich finde Kritik völlig gerechtfertigt. Ich finde
wenn sie nicht vernichtend ist, wenn sie nicht gegen dich ist.
Nein, ach, das ist alles egal. Ich habe wenig gute Kritiken gekriegt für eine neue Platte, muss ich sagen. Lief alles, ist dann aber auch so ein bisschen Schneeballsystem. Der eine liest beim anderen. Und dann habe ich gesehen in der Saarbrücker Zeitung auch so ein Verriss, der fast noch zusammengeklaut war aus den anderen ganzen Kritiken. Ist auch alles scheißegal. Das ist das Gute wiederum, wenn man das ab 40, es ist wirklich, jetzt wirklich nicht mehr so wichtig.
Nee, ey, und du musst auch mal Strecke machen mit dem Werk. Du musst mal Strecke machen mit dem Werk. Nicht immer nur ein Highlight nach dem anderen. Die Leute müssen auch mal wieder, also so ein solides, so ein Fundamentalbum, weißt du, so ein kleines bisschen Kartoffel, so Sättigungsbeilage.
War ja auch so geplant.
Du kannst nicht immer nur Filet machen. Das ist, das macht die Leute nicht so.
Das weiß ich selber doch auch. Das weiß ich doch. Das muss man ja auch alles realistisch sehen. Und man muss auch realistisch sehen, wenn man wieder mal, also das fühlt man ja, wenn man on fire ist oder nicht. Aber was richtig gut wird, wenn die Live-Konzerte. Dann mache ich nämlich the best of everything I can do. Egal. Pass auf, Jan, bevor ich jetzt noch mehr Scheiße über mich rede, lass uns gleich mal die großen 5 Lebensmittel machen, die im Preis-Leistungs-Verhältnis immer noch völlig gerechtfertigt sind und dann auch in trüben, finanziell schwachen Tagen durch den Tag bringen können. Hast du Bock drauf?
Das machen wir.
Ach so, eine Sache noch ganz, ja, ich würde gerne noch über die Oscar-Verleihung mit dir reden.
Habe ich auch auf dem Zettel hier stehen. Hast du gesehen, die Oscar-Verleihung?
Nö, ich habe nichts gesehen. Ich habe auch nicht, ich weiß auch, der Oscar wurde geklaut von Frances McDormand, glaube ich. Die hat den Oscar,
genau.
Eine tolle Schauspielerin.
Three Billboards Outside
Ebbing. Genau, den hast du gesehen. Habe ich gelesen, ich habe dich verfolgt, auch auf Facebook, da hast du erzählt oder irgendwo, dass du ihn gesehen hast.
Guter Film, wir haben da letzte Woche drüber gesprochen, Alter.
Ach, das war
letzte Woche Thema.
Stimmt.
Ja. Mann, ey, habe ich auf Facebook irgendwie. Hör mal doch zu während der Sendung.
Ich höre dir zu, aber du hast es nämlich auch auf Facebook in deiner Konferenz erzählt, die du gemacht hast, als du neulich mal Langeweile hattest. Deswegen komme ich, da habe ich es zuerst, und deswegen habe ich dich in der letzten Sendung drauf angesprochen. Ja, will ich noch sehen, erzähl nichts drüber. Aber hier, Benicio del Toro, nee, wie heißt der Regisseur nochmal, der den Oscar gewonnen hat?
Guillermo
del Toro.
Del Toro, genau. Super sympathisch. Ich muss sagen, die Oscarverleihung ist es seit fast 12, 13 Jahren, gucke ich die traditionell jedes Mal in voller Länge und lade mir die immer, auch das
doch scheiße.
Ich guck's nicht bei ProSieben, weil es mir nachts zu spät ist und habe auch keinen Bock, am nächsten Tag irgendwie die Mediathek da reinzugehen. Ich lade sie mir immer traditionell am Montagmorgen irgendwo als Torrent runter. Illegal. Bezahle aber gerne ProSieben Geld
Mühe,
dafür.
Die Mühe gibst du dir.
Ja, 3 Stunden. Und es war wirklich eine ziemlich lame Veranstaltung. Ich hatte mir mehr davon versprochen. Jimmy Kimmel hat war so ein bisschen underperformed. Und aber war natürlich wichtig wegen dieser ganzen Weinstein-Geschichte. Das hat aber Jimmy Kimmel vorab so viel zu gesagt, dass, glaube ich, keiner mehr so richtig Bock hatte, in seiner Dankesrede dieses Thema anzuschneiden. Es hat Frances McDormand hat ein bisschen was dazu gesagt. Die sagte, wie war nochmal Inclusion Rider? Inclusion Rider waren ihre beiden Worte zu diesem Thema. Ein sehr schönes, wusste ich auch nicht. Es gibt so eine neue Initiative, Inclusion Rider. Das ist so eine neue Initiative in Hollywood und ich glaube überall in der Filmindustrie, dass man, wenn man dreht, in anderen Ländern, dass dann in den Komparsen, also außerhalb der Hauptdarsteller, die Komparsen und alle Leute, die dann da so im Hintergrund rumlaufen, dass das eine Abbildung des Landes ist, in dem gerade der Film stattfindet. Also, dass du nicht, keine Ahnung, irgendwo in Afrika drehst und es laufen nur irgendwelche, weißen Leute mit irgendwelchen Kolonialklamotten rum, sondern dass dann eben auch wirklich Männer, Frauen aus Afrika im Hintergrund rumlaufen. Ich glaube, das gilt dann für alle. Entschuldigt, wenn ich das jetzt nicht ganz richtig wiedergebe. Ich habe es auch nur aus zweiter Hand. Ich glaube aber, dass darum geht es. Und das hat sie dann irgendwie noch in ihrer Rede gesagt. Ich wusste gar nicht, dass Frances McDormand diejenige ist von Fargo. Wusstest du das?
Ja.
Die ist die Hauptdarstellerin von Fargo, dem alten Fargo.
Ja, hinreißend gespielt.
Ja.
Wirklich, so eine
hat
tolle
auch
Rolle.
Hat ersten Oscar bekommen.
Stimmt.
War aber so eine mittelmäßige Veranstaltung. Alle Musikacts waren so mittel. Ich habe aber danach gedacht, ich möchte gerne zwei Filme sehen, und zwar Coco und Coco, das ist so ein Animationsfilm, und The Shape of Water, eben dieser Guillermo del Toro Film. Die anderen habe ich alle schon gesehen und die haben mich jetzt auch nicht so umgehauen. Also das, ja. Sorry, hab ich dich jetzt unterbrochen?
Ja. Nö, doch, hast du mich auch nicht unterbrochen. Ich habe auch gerade überlegt, ob der Eggen momentan an Film. Es gibt ich habe ein Plakat gesehen, neuer Film, Daniel Day-Lewis, einer meiner Lieblingsschauspieler. Ich dachte, er wollte keine Filme drehen. Hat einen neuen Film mit Paul Thomas Anderson gemacht. Paul Thomas Anderson, eigentlich meiner Lieblingsregisseure. Boogie Nights gemacht und Magnolia und There Will Be Blood. Und kennst du die Geschichten, dass der irgendwie zwischendurch auch mal andere Sachen macht? Daniel Day-Lewis, eine Ausbildung zum Schuhmacher und so. Und
Ja.
Faszinierender Typ. Und auch immer abgeliefert. Hat, glaube ich, schon dreimal, viermal den Oscar bekommen. So, wir machen gleich die großen fünf. Du hast immer noch die Möglichkeit, heute am Weltfrauentag, dir Songs zu wünschen, Jan.
Das ist aber wirklich sehr nett, einfach um die Frauen so ein bisschen zu supporten. Ich, als der... obwohl ich klinge heute wie Udo Lindenberg, also rein stimmlich bin ich heute, glaube ich, ein kleines bisschen maskuliner, aber ist schon okay. Ich wünsche mir von Jarvis Cocker und Chilly Gonzales von deren Album Room 29 den Song Tearjerker. Ja, fällt mir gerade ein. Kann es sein, dass ich den schon mit mir immer gewünscht habe?
Room 29. Dafür haben wir ja Sue. Unsere Room gute, liebe, 29. alte Sue.
Room 29. Unsere liebe, gute, alte
Sue.
Kannst du mal die Suchmaske bedienen?
Ist nicht drauf.
Ist noch nicht, ne?
Nee.
Der Song heißt Tearjerker und gesungen von Jarvis Cocker, der Ex-Frontmann von Pulp. Der hat ein schönes Album gemacht zusammen mit Chilly Gonzales, kanadischer Pianist, wahnsinnig cooler Typ. Und das ist ein tolles Album, das ist auch ein toller Song. Also deswegen kommt er auf die Liste, auf die Fidi und Bumsi Playlist. Tearjerker, Jarvis Cocker und Chilly Gonzales.
Genau, und das hört euch jetzt mal wirklich an. Mal innehalten ganz kurz und dann wieder diese Sendung weiterhören. Ihr seid vielleicht gerade auf dem Laufband. Vielleicht seid ihr jetzt auch gerade dabei, Gewichte zu heben. Vielleicht seid ihr auch gerade unterwegs, weil ihr irgendwie von einer Stadt, von Köln nach Düsseldorf fahren müsst, weil ihr da arbeiten müsst. Es ist 7 Uhr morgens. Podcast angeschlossen. Es könnte aber auch sein, dass ihr jetzt gerade einige auf einem anderen Kontinent seid und uns liebe Grüße schickt. Ich kriege so viele Grüße aus Neuseeland und wo die Leute das alle hören. Das ist schon so ein bisschen wie Weihnachten auf hoher See damals, wo die Seemänner geredet haben. Vielleicht, wenn ihr wollt und irgendwo seid, wirklich, schickt doch mal eine Sprachnachricht. Die lasse ich hier mal abfeuern. Aber dann müsst ihr irgendeinen Beweis auf der Sprachnachricht haben, dass ihr wirklich da seid. Also vielleicht zum Beispiel ein Einheimischer, der dann in der Sprache das
Wullu, 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 Wullu.
Was auch immer. Bis gleich.
Ja. Bis gleich bei Fest und Flauschig, bei Spotify, präsentiert von eBay. eBay, das beste Auktionshaus Europas, der Welt. So, jetzt habe ich nämlich im Podcast auch nochmal, obwohl ich es gar nicht machen musste. So,
musstest fickt du gar euch nicht
nämlich
machen.
Fickt euch alle einfach.
Ey, jetzt kriegst du von eBay bestimmt Vorzüge, wenn du sowas hier, wenn du beim Hoch, wenn du so hochwerken.
Beim Bieten. Machen die das
beim Bieten, genau. Hast du mal gebietet?
Ich habe schon mal gebietet, ja, mein Gebieter.
Bis gleich.
Ich war früher Powerseller. Top eBayer, gerne wieder. Daumen nach oben.
Was ist das eigentlich für ein Witz? Das hat man früher immer geschrieben. Das habe ich nie verstanden. Da stand dann auch
Top eBayer, gerne wieder. Ja. Das waren immer die eBay-Bewertungen. Wenn man viele Sachen ersteigert hat bei eBay, hat man das so standardmäßig reingecopy und pastet. Und irgendwann hat sich das verselbstständigt. Top eBayer, gerne wieder. Und irgendwann haben wir es zu allem Möglichen gesagt, auch wenn das Essen gut war. Wie hat's geschmeckt? Top eBayer, gerne wieder. Top eBay.
Okay, das Ding direkt, da bin ich zu wenig Internet gewesen. Aber ich hasse Leute, die immer noch diese Bilder posten mit. Einfach mal die Kresse halten, wie diesem Mädchen, was dann diese Kresse hält. Und dann denken, das ist der neueste Scheiß. Ich weiß, manche Leute kommen später erst ins Internet, aber diese ganzen Sprüche, diese Sprüche-Dinger. Oh.
Entschuldigung. So,
Schnupfi Böhmi und Husti Olli sind gleich wieder da.
Bis gleich.
Hallo, mein Name ist Boris Blocksberg und ich bin auf Ketamin im Berghain. Seit ich Fest und Flauschig höre mit Jan und Olli, komme ich langsam wieder runter. Dafür wollte ich mich bedanken.
Fest und Flauschig, euer kleiner Podcast. Hier sind wir. Jan, du hustest wie ein altes Pferd. Ich habe was gefunden und hab's dir schon geschickt, weil es so sensationell ist.
Ah, das ich weiß gar nicht, wie das rausgelegt wurde. Wie das rausgekommen ist, was du da mir geschickt hast, das ist für mich eine absolute Frechheit.
Es ist sowas von lustig. Ich habe gestern Abend schmunzeln in meinem Bett gelegen und das durchgelesen. Es ist auch schön, dass ich krieg so viele gute Nachrichten und lese mir auch fast alles durch. Und irgendjemand hat tatsächlich die alte Abi-Zeitung gefunden, wo ein Porträt über dich ist, von einem Mitschüler geschrieben wurde.
Das Foto sieht meinem Freund Lutz, meinem lieben Freund Lutz, liebe Grüße.
Ja, hast du noch Kontakt zu Lutz?
Ja, klar.
Alter, du bist so dünn und dein Gesicht, du siehst ein bisschen aus wie Michael Kühn damals, der Nazi. Schwule Nazi. Ganz ehrlich, du siehst aus wie so ein...
Du meinst wegen der Glatze?
Bomberjacke. Ja, und diese Jacke, sieht ein bisschen aus wie eine Bomberjacke und dann ist es auch noch ein Schwarz-Weiß-Foto und du guckst so, du siehst aus wie ein kalter Typ, der auch damals irgendwie eine obere, bei der SS eine obere Funktion gehabt hätte. So ein kalter Blick. Und ich lese mal ganz kurz vor ihm, pass auf.
Also aus meiner Abi-Zeitung, aus dem Jahr 2000. Abi 2000, Schulzentrum Bördestraße. Das ist mein echter Abi-Text. 2000, Mann.
Da war ich schon zweimal aus dem Knast raus, Mensch, 2000. Jan Böhmermann. Auf den ersten Blick ist Böhmermann ein extrovertierter Egomane, beziehungsweise ein selbstherrliche Derfensäge. Stilnote 1 für Synonym-Action. Ein Vordrängler außerdem. Und er weiß nie, wann es genug ist. Mit Menschen ärgern. Oder missionieren im Namen des etwas anderen Humors. Sinn für Ästhetik oder so mag man es gar nicht vermuten bei einem Menschen, der sich den Innovationen der Modeindustrie so erfolgreich widersetzt wie er. Ach so, gut, ey. Und es stimmt so vieles aber auch, was jetzt kommt. Pass auf, es stimmt so vieles in dem Text. Es ist, auf den zweiten Blick ist Jan übrigens noch schlimmer. Ich habe mir allerdings vorgenommen, in dieser sogenannten Charakteristik doch noch die Kurve zu kriegen und Jan letztendlich als liebenswerten Neurotiker darzustellen. Vorher aber noch ein paar krasse Kontraste in Jan seiner Welt. Erstens, Jan lehnt Alkohol und andere Drogen strikt ab, ist aber ständig auf der Jagd nach dem nächsten Kick. Wie seriöse Fernsehreportagen das so schön nennen. Natürlich mehr im sportlichen Sinne. Wie bestimmt niemand das so schön nennt. Jetzt in echt, Jan ist wohl Konsumkind und fühlt sich erst dann wohl... Das ist so gut. Erst dann wohl, wenn er richtig viel Geld für Kinderriegel, Achterbahnfahrten und andere nützliche Dinge ausgegeben hat. Ja. Zweitens, Jan ist einem plötzlichen Impuls folgend den Grünen beigetreten. Das ist eine
das
Lüge,
stimmt hast nicht. Du mir der gesagt. Das ist eine Lüge.
Das
ist,
aber das ganz ist eine... kurz, und wir haben alle mal eine Phase gehabt, wo das wichtig war, dass man das auch dem Mädchen gesagt hat, dass man die Grünen wählt.
Okay.
Die 100 Meter zu McDonald's fährt er selbstverständlich mit dem Auto. Als vollwertiges Mitglied unserer Wegwerfgesellschaft glaubt er sowieso fest daran, dass auch Plastikmüll biologisch abbaubar und im Allgemeinen eine total prima Sache ist für Mutter Natur. Sein Stoffwechselkreislauf-Dingens. Jan kommt nicht auf unsere Jugend klar. Du bist echt ein alter Mann schon gewesen damals. Das klingt schon so geil. Jan kommt nicht auf unsere Jugend klar. Einerseits findet er Mainstream doof, weil er einen gewissen intellektuellen Anspruch hat oder so. Andererseits findet er die alternative Szene doof, weil nämlich, so ist er, der Jan, wenn er sich nicht selbst für erhaben und dem Geist...
Weil nämlich. Punkt.
Punkt, das ist so gemeint. Ich dachte, das ist ein Fehler gewesen. Nee, so ist er, der Jan. Ja. Das ist damals Humor gewesen, Jugendhumor.
Ja, das habt ihr damals geschrieben. 2000er, Jugendsprache, genau.
So ist er, der Jan. Wenn er sich nicht selbst für erhaben und den Geilsten hielte, hätte er sicherlich ein Identitätsproblem. Oder Zahnverspluten. Tripper vielleicht. So viel also dazu. Und jetzt die bereits angekündigte positive Wendung. Ich finde Jan gut, weil er sich freiwillig dem Gespött seiner Mitmenschen preisgibt. Und dazu steht, dass er ein Spasti ist. In Klammern, der Geilste natürlich. Und sowieso, wohl ist Jan ein Ästhet, außer seinem eigenen Äußeren, in seiner Umgebung nämlich komplett durchgestylt. Der Herr hat, ich habe leider so eine schlechte Kopie bekommen. Der Herr hat noch Schaffensdrang im Petto, da staunt sogar seine Mama, glaube ich. Hans Dampf in allen Gassen, hat man so Leute wie Jan früher genannt. Der Junge kommt eines Tages groß raus, macht was aus seinem Leben, verdient sich eine goldene Nase. Apropos, das wird eine ziemlich große goldene Nase, schätze ich. Sehr süß, aber auch sehr, aber wie geil, das ist so, ich habe das gelesen und dachte, ja, was auch sonst. Es ist so. Ja. Also wenn, und da soll noch mal einer sagen,
dass da Spasti drin steht, habe ich jetzt mich ganz mit Schrecken zurückerinnert, dass solche Wörter damals schon benutzt wurden. Das ist natürlich,
wir haben dauernd Spasti gesagt. Ich weiß auch, dass das behindertenfeindlich ist, aber wir haben dauernd Spastis gesagt. Ich sag ja, das auch. Auch. Ich sage da immer noch gerne. So ein Spasti. Wirklich. Und ich meine kein Spastiker damit, der diese Krankheit hat. Und es tut mir auch leid, dass das Wort dann so benutzt wurde. Aber immer noch besser als Muttertag zu feiern. Das ist nämlich von Hitler. Das hat Hitler sich.
Apropos. Ganz kurz, was ist denn das für eine Analogie?
Das ist wahr.
Immer noch besser als Muttertag zu feiern.
Ja, ist doch so.
Ja, naja, gut.
Also ich meine, Spasti zu sagen, was politisch nicht korrekt ist, deswegen. Nein. Also ich wollte damit Beispiel sagen, es gibt immer noch politisch unkorrektere Sachen. Es tut mir trotzdem leid für alle, die sich angegriffen fühlen. Ich finde aber, du Spock-Spasti, haben wir früher auch mal gerne gesagt. Oder?
Aber es ist ja, ich denke darüber nach, ich finde es einigermaßen bemerkenswert, dass das irgendjemand dir geschickt hat. Ich glaube, von dem Abi-Buch wurden nur 200 Stück gedruckt. Ich habe das, also Lutz und ich glaube noch zwei andere haben das damals gestaltet.
Weil die Leute mir vertrauen im Internet.
Ich habe das, damals.
Wir haben alles, damals, was ich lese, beantworte ich mit dem Anker. Sorry, ja.
Wir zu dritt oder zu viert haben wir das gestaltet auf meinem Rechner mit. Mhm. Wie hieß denn das Programm nochmal? Mit PageMaker. PageMaker hieß das Programm, wo ich da irgendwie
Windows
habe ich Windows PageMaker. Das war, ich habe es auf Windows 95, nee, Windows 98 oder Windows ME oder sowas. Und das war so umfangreich, ein so umfangreiches Printprojekt, dass der Rechner so oft abgeschmiert ist und dann ist einmal das ganze Buch verschwunden gewesen und so. Und wir haben damals das auch total geil Marketing-Gag. Wir haben das damals in zwei Farben drucken lassen, das Abi-Buch, in Violett und in Orange, damit die Leute sich zwei kaufen. Damit, weil die sagen, ich will beide haben. Und das hat uns tatsächlich eine höhere
Auflage. Echt? So viel Kohle schon. Und die Kohle durftet ihr behalten, oder was?
Nee, das wurde für den Druck und für die Abi-Feier dann verwendet.
Aber wenn einer, das ist so ein geiler Realness-Beweis, um jetzt auch nochmal das Wort Realness auszupacken. Realness-Beweis, dass du wirklich, also muss man sagen. Also
der Spasti, der du damals warst, bist du immer noch.
Du bist der Realness, Spasti geblieben, ja.
Ja.
Aber es ist doch voll schön. Immerhin bist du der Spasti geblieben. Wie viele Leute sich auf irgendwelche Orientierungspfade begeben und irgendwo hingehen und am Ende doch wieder zu dem zurückkommen, wo sie mal angefangen haben. Ist ja so, das Leben ist eine große Reise und manchmal verirrt man sich. Und auch ich kann mich nicht davon frei machen, dass ich Sachen heute sehe und denke, oh alter Mann, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und es gibt ein Promofoto von mir, wie ich bei Lanz sitze. Da bin ich so aufgequollen und guck so in die Kamera und sehe aus wie ein dicker Gockel, der so guckt und so völlig irgendwie, also der auf Tabletten ist oder so. Das schicke ich dir gleich mal. Das ist ein unmögliches Foto. Das ist aber egal. Was wollte ich denn noch jetzt gerade sagen? Du wolltest noch was sagen.
Wir wollten die großen fünf machen. Ich habe noch zwei. Ich würde ganz gerne, weil diese Woche gab es eine kleine Diskussion zum Thema Nationalhymne und irgendwie.
Die Genderfrage habe ich auch gelesen.
Ist natürlich total albern. Also weder wollte jemand die Nationalhymne
wegen
ändern.
Wegen Vaterland?
Ja, ist glaube ich total aufgebauschte Diskussion. Aber es haben sich sowohl die Bundeskanzlerin als auch der Bundespräsident dazu bemüßigt gefühlt, sich zum Thema Nationalhymne zu äußern. Und ich habe da ein bisschen nachgelesen. Ich finde es ganz interessant. Es gibt gar kein Gesetz darüber, was unsere Nationalhymne in Deutschland ist, sondern die rechtliche Grundlage für die Nationalhymne ist ein Briefwechsel von 1991 zwischen dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl und dem damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, wo die sich quasi gegenseitig schreiben, das ist doch eine gute Idee, dass das die dritte Strophe unserer Nationalhymne ist. Dann antwortet der andere, jo, okay, und das war's. Es gibt also kein Gesetz, das steht nirgendwo, das ist alles mehr so unverbindlich.
Das ist ja fast eine Saivenadu-Thematik jetzt hier. Wir haben gar keine Hymne.
Ja, doch, wir haben natürlich eine Hymne und wir haben, glaube ich, da auch schon drüber geredet, dass es ja Heide Witzke, Herr Kapitän, mal war, als, glaube ich, Konrad Adenauer nach dem Krieg die erste Auslandsreise angetreten hat nach Chicago und dann empfangen wurde eben mit diesem Lied Heide Witzke, Herr Kapitän, und da hat er sich so aufgeregt, dass er gesagt hat, so auch im Affekt, kommt Leute, bevor das jetzt hier irgendwie wieder Heide Witzke, Herr Kapitän ist beim nächsten Mal, machen wir erstmal wieder die alte Hymne, aber davon nur die dritte Strophe. Also eigentlich so groß improvisiert und so ein großes Provisorium, und ich fand die Diskussion um die Nationalhymne eigentlich ganz interessant, weil ich glaube eigentlich, und nicht nur in Sachen Nationalhymne kann man mal darüber nachdenken, wo alle gerade darüber nachdenken, macht das alles noch Sinn, Deutschland, was ist das eigentlich, müssen wir uns für irgendwie, wie müssen wir uns aufstellen, AfD im Bundestag, alle Sachen werden nochmal überprüft und neu gedacht und so, und die Menschen knüpfen wieder neue Bande zur Politik. Ich finde das, man kann auch da wirklich mal drüber nachdenken, ob das wirklich ein gutes Lied ist. Und ich denke immer zum Beispiel, dieser fette Adler, dieser Adler, der da hängt, warum hängt da eigentlich ein Adler? Hast du irgendeinen Bezug dazu? Ist das irgendwas, was hat das zu
tun? Der deutsche Adler?
Ja,
warum? Was ist das? Weil es ein mächtiges Tier ist. Weil es ein stolzes, mächtiges Tier ist.
Was ist denn das für eine, anachronistische, rückwärtsgewandte Art, sein Land zu beschreiben mit einem fucking Adler, Alter. Erstmal lebt er wahrscheinlich nirgendwo in Deutschland. Der nächste Adler, der irgendwie, der frei rumfliegt, ist irgendwie im Heidepark Soltau oder sowas oder im Zoo. Ja. Und ich finde, mittlerweile, guck mal, wir haben doch zum Beispiel, wir haben noch Emoticons. Man kann doch theoretisch das, was Deutschland ausmacht, in wenigen Emojis weltweit für alle lesbar, einfach als so Emoji-Kombination. Ich bin für die den Abschaffung des Adlers und die Einführung einer Emoji-Kombination für die hinter den Leuten im Bundestag hängt und auf dem Briefkopf irgendwie, ist doch viel netter.
Ich habe ja immer gehört, dass die Deutschen